Mach's anders. Mach's anders. Der KJF-Podcast zum Thema Gewaltschutz.
Mit Britta Ortwein-Pfeiler.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Mach's anders. Heute ist mein Gast Dr. Hermann Scheurer-Englisch, ein erfahrener Experte auf dem Gebiet der Bindungsforschung und langjähriger Leiter der Erziehungsberatungsstelle Regensburg. Hallo Hermann.
Hallo.
Gut, Hermann, beginnen wir mit deiner Geschichte. Was hat dich dazu bewegt, dich auf die Bindungsforschung zu spezialisieren?
Letztlich hatte ich Glück. Ich habe in Regensburg ja studiert und da war Klaus und Karin Grossmann, das Forscher-Ehepaar, die sich mit Bindungen beschäftigt hatten, aus Bielefeld nach Regensburg gekommen sind. Und ich hatte das Glück, einfach als Student in die Forschung rein zu dürfen. Mhm. Und das waren einfach zwei total überzeugende Menschen, die in ihrem Lehrstuhl auch Kinder zugelassen haben, die viele Frauen als Assistentinnen hatten, wo klar war, es geht um Familienbeziehungen und die dürfen auch in der Forschung sein. Und es ging einfach um die Möglichkeit, mit realen Menschen in einer Längsschnittuntersuchung Untersuchungen zu machen, die wirklich Bedeutung haben, einen Wert haben. Und da habe ich gerne mitgemacht und bis heute bin ich nicht enttäuscht worden. Es war eine wunderbare Erfahrung.
Es hört sich so an, als wenn das auch so ganz wichtige Vorbilder für dich gewesen wären.
Durchaus, klar. Die hatten ein sehr offenes Haus. Wir haben uns alle geduzt. Sie sind mit uns auch als Studierenden so umgegangen, dass sie uns ernst genommen haben, dass wir mitreden durften. Und das Bindungsthema selber, nämlich wie entsteht Eltern-Kind-Bindung? Wie entsteht sowas wie Liebe? Und wie funktionieren Beziehungen menschliche eigentlich? Das war einfach das Faszinierende. Das hat mich von Anfang an angesprochen und bis heute nicht verlassen.
Ja, da merkt man deine Begeisterung heute noch für das Thema. Gut. Und jetzt, Hermann, bist ja schon eine Weile im Ruhestand, beziehungsweise wahrscheinlich eher in so einen Unruhestand, kann ich mir vorstellen. Hast also schon so ein bisschen Abstand zu deiner Arbeit in der Beratungsstelle und auch wahrscheinlich jetzt zur KJF auch gewinnen können. Was vermisst du da am meisten?
Das war mir vorher schon bewusst, was ich vermissen werde. Das ist einfach diese direkte Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern. Einfach dieses Geschenk des Vertrauens, man muss sich ja vorstellen, also ich bin ausgebildeter Psychologe, Psychotherapeut und da kommen Menschen zu mir als fremden Menschen und vertrauen mir schon im ersten Termin ihre Lebenssituation an, ihre Sorgen, ihre größten Ängste und das ist echt ein kleines Wunder. Also ich habe es immer das Geschenk des Vertrauens genannt und das fehlt mir natürlich, also weil sonst, wenn ich halt 5 Tage die Woche in die Arbeit ging, dann war klar, wenn ich ein Erstgespräch habe, entsteht eine neue Welt und erfahre ich wieder wichtige Dinge und kann Menschen gut begleiten. Das fehlt mir ein Stück weit. Ich mache allerdings viel Supervision und auch Vorträge und Workshops. Ich habe jetzt ein Adoptivelternseminar in Augsburg am Wochenende gemacht und da bleibe ich in Kontakt natürlich mit Menschen.
Also dann merkt man, dass du da wirklich sehr aktiv bist. Genau, aber eben auch das Thema Vertrauen, vielleicht kann man nachher ja auch nochmal drauf zu sprechen, ist ja auch wichtig beim Thema Gewaltschutz. So, und in deiner Arbeit eben in der Beratungsstelle, Hermann, da hast du ja täglich auch Eltern kennengelernt und über ihre Sorgen gesprochen. Und würdest du heute sagen, dass die Eltern heute eben stärker verunsichert sind und mehr Sorgen und Ängste haben bei der Erziehung ihrer Kinder?
Jein, also ich glaube, früher haben Eltern nicht ganz so viel nachgedacht und reflektiert über ihr Elternsein. Die waren einfach die Erwachsenen und haben gesagt, endlich sind wir erwachsen und jetzt dürfen wir tun, was wir wollen. Die ganze Gesellschaft war autoritärer und dann haben die Eltern selbstverständlich ihre Erwachsenenrolle eingenommen. Und heutzutage leben wir ja in einer, die Deutsche Gesellschaft für Beratung nennt's die reflexive Beraterin-Berater in der reflexiven Gesellschaft.
Okay.
Und das heißt, wir hinterfragen ganz vieles und autoritäre Vorbilder fruchten auch nichts mehr. Das heißt, die jungen Eltern müssen sich ein bisschen selber erfinden. Und das Ganze in einer sehr komplex gewordenen Welt mit Internet, digitalen Medien. und einer geringeren Verbindlichkeit in Beziehungen. Und die Hauptthemen heutzutage in der Beratung sind wirklich Medien- und Informationsflut und diese fluide Gesellschaft. Das zweite sind Trennung und Scheidung. Das dritte sind Zukunftsängste und Leistungsprobleme, die halt typisch für unsere Gesellschaft sind. Und also das sind schon Dinge, die haben schon immer eine gewisse Rolle gespielt. Schon vor 70 Jahren, als die Beratungsstelle in Regensburg gegründet wurde, waren die Folgen der Technisierung der Umwelt, war eine große Sorge, die sich Berater damals gemacht haben, ob die Familien damit zurechtkommen. Also ich bin da im Laufe der Zeit gelassener, optimistischer geworden. Aber es ist sehr komplex und die Eltern tun sich schwer, einen guten Job zu machen und nehmen aber auch viel offener Beratung in Anspruch.
Nach all deinen langjährigen Erfahrungen, was ist hier denn deine wichtigste Erkenntnis? Was würdest du heute den Eltern mit auf den Weg geben?
Dass sie diesen Bindungsprozessen schon vertrauen dürfen und darauf vertrauen dürfen, dass sie von ihren Kindern angenommen werden als Eltern, wenn sie selber es schaffen, einigermaßen ruhig und gelassen zu bleiben und nicht zu sehr von eigenen Ängsten und Unsicherheiten getrieben zu sein. Von daher wäre so der Appell, macht weniger mit euren Kindern. Also lasst die mehr ausprobieren, lasst die einfach auf das Leben auf sie zukommen und begleitet sie mehr und versucht nicht, ihnen alles aus dem Weg zu räumen oder sie überall zu beschützen, sondern tatsächlich auch so ein gesundes, das Leben ist schon in Ordnung so und wenn ich nicht zu geängstigt bin, dann lieben mich meine Kinder auch.
Also schon auch so eine Grundsicherheit den Kindern eigentlich zu vermitteln.
Genau, das habe ich die letzten 20 Jahre war hauptsächlich Sicherheit von Eltern zu vermitteln, dass sie sich auf die Kraft der Bindung verlassen können, dass auch mal ein wiederholtes Schuljahr kein Weltuntergang ist, also dass man einfach Dinge mehr als Prozess sieht, als Lebensprozess und dass man auf keinen Fall die Beziehung zu den Kindern wegen irgendeiner Erwartung oder einer Forderung aufgeben sollte. Also Eltern, die sagen, wenn du das und das nicht magst, dann bist du nicht mehr mein Kind oder dann schmeiße ich dich raus, die tun ihren Kindern nichts Gutes.
Das ist dann ein schlechtes Vorbild, genau. Ja. Okay. Ich weiß ja, Hermann, dass dir das Thema Kinderschutz, Kinderschützen schon immer sehr am Herzen gelegen hat. Was brauchen denn Kinder und Jugendliche, um sich geschützt zu fühlen und sicher aufzuwachsen?
Tatsächlich steht da am Anfang die Bindung. Also wenn Kinder eine sogenannte sichere Bindung haben, dann heißt es, sie haben gelernt, dass ihre Eltern ihre Gedanken und Gefühle aushalten und offen dafür sind und sagen, ja Mensch, das interessiert mich, was in dir vorgeht und sind selber gefühlsoffen und hinterfragen sich auch. Und diese Kinder wenden sich immer dann an die Eltern, wenn irgendwas in ihrem Leben passiert, wo sie sagen, oh, das macht mir Angst, da hat mich jemand verletzt oder da ist irgendwas komisch. Also da ist einfach dann ein offener Kanal da. Während Eltern, die ihre eigenen Gefühle verdrängen, verbergen, nicht drüber reden, die vermitteln ihren Kindern, zick hier nicht rum und wenn du mal ein unangenehmes Gefühl hast, dann belästige mich bitte nicht damit. Oder wenn Eltern so unter Druck stehen und so gestresst sind, dass das Leben sehr chaotisch verläuft, dann denken Kinder oft, ach, da will ich jetzt die Eltern nicht noch zusätzlich mit meinen Problemen belasten. Oder die Eltern sind selber eine Bedrohung und Belastung für das Kind. Das sind so 20% der Familien sind tatsächlich eher höher belastet und bräuchten auch mehr Hilfe und Unterstützung.
Also ein Fünftel.
Und genau, das ist schon nicht wenig. Andererseits lassen sich viele davon auch gerne und gut helfen. Dafür gibt's ja auch die Beratungsstellen. Aber wie gesagt, um Kinder gut zu schützen, wäre es das Beste, gefühlsoffen zu sein und den Kanal offen zu halten, sodass Kinder merken, wenn ich darf nicht verletzt werden, mein Körper ist auch heilig sozusagen. Und wenn irgendjemand, auch fremde Personen oder auch Lehrkräfte, Vertraute, Verwandte, wenn da was passiert, was komisch ist, dann vertraue ich mich den Eltern an.
Wie viele Kinder gibt es da? Gibt es da Statistiken, die sicher gebunden sind?
Ja, das sind so 70% doch, ungefähr. Und 30% sind eher unsicher, wobei von den eher unsicheren gibt es auch sogenannte geordnete unsichere Modelle, also dass man eher Gefühle vermeidet zum Beispiel oder dass man zu sehr klammert an der Bindungsperson. Das sind aber keine pathologischen krankhaften Bindungen, sondern das sind einfach Anpassungen an die gegebene Umwelt und das sind evolutionär gebildete Muster. Mhm. Also es ist keine Pathologie, sondern wir sagen immer, sichere Bindungen sind ein Schutzfaktor für Entwicklungsherausforderungen und Bedrohungen, weil die Kinder sich dann gerne helfen lassen, auch offen kommunizieren. Und die geordneten Unsicheren, das ist ein fehlender Schutzfaktor, aber das ist kein Unglück oder so. Also das heißt, die Kinder werden trotzdem groß. Mhm. Und wenn ihnen dann nicht großartig was passiert, dann ist es auch in Ordnung so.
Mhm, dann lernen die damit umzugehen.
Genau.
Jetzt ist es ja so bei uns in den Einrichtungen, also gerade in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, da gibt es ja viele Kinder, die keinen guten Start hatten oder was du vielleicht jetzt so als desorganisiert bezeichnet hast. Wie kann man denn diesen Kindern helfen? Was macht diese Kinder stark?
Also zunächst mal brauchen die Fachleute, die gut informiert sind und ein gutes Bindungswissen haben. Die müssen nämlich wissen, dass diese Kinder in Beziehungen verletzt worden sind, traumatisiert worden sind und dass deren Gehirn quasi so verschaltet ist, dass sie sagen, vor Erwachsenen muss ich mich wirklich in Acht nehmen. Und wenn mir die zu nahe kommen, dann stelle ich lieber meine Stacheln auf oder ich unterwerfe mich gleich diesen Erwachsenen. Das heißt, diese Kinder haben wenig Schutzmechanismen für sich selber, die sind leichter wieder Opfer. Mhm. Sie können aber auch Verhaltensweisen haben, die uns vor den Kopf stoßen oder die andere Menschen, andere Kinder auch in der Gruppe wieder verletzen. Und die Fachleute sollten so viel Fachwissen haben, dass sie sagen, das muss vielleicht am Anfang sogar so sein, damit wir besser verstehen, wo das Kind verletzt worden ist und dass man nicht zu schnell wieder versuchen, mit Pädagogik und Regeln jegliches Fehlverhalten von diesen Kindern zu unterbinden und sie damit wieder unter Druck setzen und wieder kein Vertrauen aufbauen, sodass diese Kinder dann sagen, okay, die interessieren sich auch nicht dafür, was ich alles Schlimmes erlebt habe. Die haben auch kein Verständnis für meine Gefühle und die wollen nur, dass ich Regeln einhalte und funktioniere. Wenn ich also weiter verletzt werde oder ich verletze, dann erzähle ich das denen auch nicht. Mhm. Also das heißt, es geht in Einrichtungen drum, eine Kultur des Zuhörens zu schaffen, eine Kultur der Hypothesenbildung, wo man sagt, wo ist denn dieses Kind verletzt worden und wie kann ich das auffällige Verhalten des Kindes verstehen, so dass das Kind uns gegenüber offen bleibt und wir das Kind nicht wieder unter Druck setzen. Und trotzdem, wo müssen wir auch Obacht geben, damit unter den Kindern nichts passiert, weil die natürlich diese Verletzungen auch wieder, wir sagen, reinszenieren. Mhm. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Aufgabe, weil diese Kinder weisen eigentlich das pädagogische Personal oft zurück oder unterwerfen sich dem pädagogischen Personal. Und da brauchen wir eine gewisse professionelle Distanz, dass wir so stressfähig sind. Also auch wenn die Kinder uns beschimpfen oder weglaufen oder uns angreifen, dass wir da nicht überreagieren aus dem Bauch raus und dass wir auf der anderen Seite sensibel sind, dass wir angemessen reagieren, sodass wir die Kinder nicht wegtreiben von uns und dass wir nicht als unfeinfühlig und unverständnisvoll dastehen.
Also höre ich schon, also hohe Professionalität letztendlich, gell, wo man viel Wissen hat, aber auch in der Lage ist, gute Beziehungen anzubieten.
So ist es. Trotzdem Halt. Also wir haben ja auch den schönen Begriff, die Haltequalität in der Jugendhilfe. Also beim Fachtag von St. Vincent. Das finde ich sehr gut. Also welche Haltekraft haben wir, dass wir diese Kinder auf so einer mittleren Abstandsebene gut, denen gut Heimat geben können? Und gleichzeitig, dass die sowohl alte Traumatisierungen erzählen, als auch offener sind, wenn sie wieder traumatisiert werden, dass sie sich dann an uns wenden und dass sie dann korrigierende Erfahrungen machen.
Und wenn wir uns jetzt Kinder anschauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, das wird ja oft so vom Umfeld gar nicht erkannt. Weiß man ja auch, dass das häufig sogar in der Familie oder im Bekanntenkreis vorkommt. Mhm. Was können denn das für Anzeichen sein? Wie zeigen die Kinder das?
Also zunächst mal muss man einfach nochmal verstehen, dass sexualisierte Gewalt häufig eine Vorgeschichte hat und sich so langsam entwickelt. Und kleinere Kinder, also Kindergartenkinder zum Beispiel oder noch kleinere Kinder, die verstehen gar nicht, dass ihnen da was passiert, was nicht angemessen ist. Sondern die nehmen ja die umgebenden Erwachsenen als größer und reifer und vorgegeben an und verstehen das oft gar nicht. Das heißt, die zeigen dann manchmal auch sexualisiertes Verhalten über große Nähe. Oder sie spüren, wenn sie älter sind, sie wissen dann schon, dass sie verletzt worden sind. Aber sie haben dann oft auch ein Umfeld, wo sie denken, das versteht niemand. Und sie haben auch keine Worte dafür oft. Und zeigen dann komisches Verhalten, entweder, dass sie sich plötzlich anders verhalten, zurückziehen, verstummen, traurig wirken, abwesend oder anders einfach sind. Oder irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten haben. Manchmal geben die Kinder aber auch indirekte kleine Hinweise. Entweder sie erzählen mal so eine Kleinigkeit, da war irgendwas, da hat mich jemand angelangt oder so. Und leider ist es dann tatsächlich so, dass oft das Umfeld diese leisen Signale auch nicht wahrnimmt. Und es ginge halt wirklich darum, also wenn man sexuellen Missbrauch zum Beispiel verhindern will, sollten Eltern quasi von Geburt weg mit Körperlichkeit, auch mit dem Thema Körpersexualität offen umgehen, sollten die Kinder Worte für ihre Geschlechtsorgane haben und so weiter. Die sollten wissen, mit meinen Eltern kann ich gut darüber reden und gleichzeitig die Botschaft bekommen, dein Körper gehört dir und da darf niemand was damit machen, gegen deinen Willen, selbst wenn es deine Eltern sind.
Also ich höre so raus, wirklich ganz früh die Kinder aufzuklären.
So ist es. Und da einfach einen offenen Kommunikationskanal zu schaffen, sodass Kinder wissen, also mit meinem Körper darf nur ich was machen sozusagen. Und also notfalls werde ich da beschützt. Und wenn da jemand was Komisches macht oder sich mir annähert, dann ist es komisch. Und Eltern sollten von daher eben auch nicht zu übergriffig mit ihrer eigenen Zärtlichkeit auf die Kinder eingehen. Wir haben ja auch, manche Erwachsene sind ja auch sehr liebesbedürftig und dann kommt da dieses kleine Kind, das uns vorbehaltlos annimmt und dann umarmen wir manchmal länger oder intensiver, als wir das wollen. Und das ist eigentlich, wir müssen auch immer fragen, wo ist unser Bedürfnis und wo machen wir was vielleicht zu viel. Ja?
Also da wirklich ganz sensibel hinschauen.
Genau, einfach eine gute, angemessene Grenze. Und das ist, hat wieder mit Feinfühligkeit zu tun. Verstehe ich, ob das Kind jetzt noch ein Bussi will oder nicht? Das hängt schon damit zusammen, wenn die Oma kommt und sagt, ich bin doch die Oma, jetzt kommt, gibt der Oma ein Bussi. Und wenn aber das 10 Monate alte Kind den Kopf wegdreht, ja, dann ist das zu respektieren. Ja. Also das heißt, Kinder haben oft ein geringeres Kuschelbedürfnis als Erwachsene. Und allein dafür sensibel zu sein, ist auch schon wichtig, finde ich.
Also ganz wichtige Punkte. Und das hast du jetzt auch schon so halb so angesprochen, Hermann. Es fällt eben oft den Kindern auch schwer, sich anzuvertrauen. Wie können wir als Erwachsene sie dazu ermutigen? Also auch wenn man jetzt so in Einrichtungen schaut, gell, wie können da eben die Betreuer, Erzieher da die Kinder auch eher ermutigen?
Also im Prinzip geht es eigentlich immer darum, ob Kinder das Gefühl haben, sozial wirksam zu sein. Und da gibt's ja viele Dinge im Alltag schon. Darf ich eine Erzieherin, einen Erzieher kritisieren? Oder werde ich dann ignoriert? Wird dann gar nicht drauf eingegangen, wenn die sagen, aber ich mag jetzt nicht aufdecken oder sowas. Also auch wenn es Regeln sind, ja. Also es geht schon im Anfang drum, dem Kind deutlich zu machen, wenn du was sagst, dann nehme ich das wahr. Und ich argumentiere zumindest mit dir. Also auch wenn du Regeln einhalten musst, werden die erklärt und werden die diskutieren. Es wird nicht einfach gesagt, du bist das Kind und ich bin jetzt hier der Erwachsene. Das machen wir natürlich sowieso in den Einrichtungen. Wir werden ja geschult darauf. Aber trotzdem ist ja jeder noch eine eigene Person, also jede Pädagogin, Pädagoge. Und es geht auch da ein Stück um Selbstreflexion. Und dann geht es in Einrichtungen natürlich drum. Einrichtungen sind ja Orte, die sind sehr mächtig. Das sind Erwachsene, die da arbeiten, die verdienen da ihr Geld und die Kinder sind da Gast und die werden aufgrund von Jugendhilfemaßnahmen und richterlichen Beschlüssen, was auch immer, fremd untergebracht. Das heißt, die sind ausgeliefert ein Stück weit.
Also eine Abhängigkeit.
Abhängigkeit. Und von daher müssen die Einrichtungen für Kinder transparent kommunizieren, was ist in unserer Einrichtung erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und dafür gibt es ja dann Schutzkonzepte, also Do's und Don'ts oder Ampelsysteme, wo man sagt, also erlaubt ist, grün ist zum Beispiel, dass Erzieher dir eine Regel aufoktroyieren, dass sie sagen, also du musst abräumen helfen, weil alle müssen hier mithelfen, das ist in Ordnung, da wird auch darüber diskutiert. Oder es wird, die haben die Erlaubnis auch zu sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt hast du daheim zu sein oder so und so, gibt es bestimmte Gruppenregeln, Umgangsregeln. Aber was zum Beispiel nicht geht, ist verächtlich machen, herabsetzen, beschimpfen, verlachen, auslachen, verletzende Worte sagen, aus dir wird sowieso nichts, du bist blöd oder sowas. Oder eben körperliche Übergriffe oder sexuelle Übergriffe eben. Also, dass die Kinder wissen, was dürfen die Erwachsenen eigentlich in der Einrichtung, was dürfen sie eigentlich nicht. Und da gibt's dann einen gelben Bereich, wenn Erwachsene was tun, was vielleicht man eigentlich nicht darf, oder wo es aber auch Missverständnisse gibt, weil
so eine
Kinder,
Grauzone dann so.
Genau, traumatisierte Kinder nehmen oft auch Dinge ein bisschen verzerrt wahr, ja. Also das heißt, ich heb die Hand hoch und das Kind sagt, du wolltest mich schlagen. Ja, und ich sag, nee, ich wollte dich nicht schlagen. Doch, du hast schon ausgehoben, ja, ausgezogen und du hast mich ja auch getroffen. Also manchmal nehmen Kinder auch Dinge nicht ganz korrekt wahr aufgrund ihrer Geschichte. Und da geht's im gelben Bereich geht's ja immer drum zu sagen, dann wird es dokumentiert, wir reden drüber, wir beziehen noch jemanden mit ein und wir versuchen auf jeden Fall so eine Regelung zu schaffen, dass du zu Wort gekommen bist, dass du sozial wirksam warst. Aber wir lassen uns auch nicht manipulieren oder erpressen. Und das ist für Einrichtungen schon eine große Herausforderung, also Schutzkonzepte zu schaffen, die diese Dinge definieren und also wo aber Kinder dann artikulationsfähig werden.
Und ist klar, das ist dann auch ein längerer Prozess.
Genau.
Gehört das nicht von heute auf morgen, sondern einfach
wo ein man fortdauernder Prozess sogar. Immer wenn wieder neue Kolleginnen und Kollegen in ein Team kommen oder sowas, man muss sie eigentlich immer wieder vergewissern, was sind unsere ethischen Grundhaltungen. Und man kann Kindern auch offen sagen, du darfst dich jederzeit äußern über Regeln oder über Verhaltensweisen, die wir dir gegenüber gezeigt haben. Und die Kinder müssten auch wissen, an wen kann ich mich wenden oder wo kann ich dann meine Botschaften loswerden, wenn ich es bei einer Person mir nicht traue zum Beispiel.
Jetzt ist es ja so, dass eben diese Gewaltschutzkonzepte gefordert werden. Also jede Einrichtung braucht hier ein Gewaltschutzkonzept. Und du hast es jetzt gerade auch schon so schön beschrieben, dass das wirklich auch Prozesse sind.
Ja.
Ja, und dass das nicht nur ein Konzept ist. Und da war eben auch so meine Frage, reichen da Konzepte überhaupt aus?
Nee, das ist, also die Schutzkonzepte sind das erste Mal, finde ich, eine neue Form von Konzepten, die von vornherein vorschreiben eigentlich, dass die nicht von top-down, von oben nach unten vorgeschrieben werden können, sondern dass die von unten aufgebaut werden müssen. Wir haben das in der Erziehungsberatung auch begonnen. Also die katholischen Jugendfürsorge-Erziehungsberatungsstellen sind mitten in diesem Prozess drin. Und es hat so angefangen, dass in jedes Team sich zusammengesetzt hat und überlegt hat, was sind für mich so Grenzbereiche, wo ich unsicher bin, geht es noch, geht es nicht, ja, darf ich ein Kind berühren, darf ich ein Kind mal auf den Schoß nehmen, in welchen Kontexten darf ich das, wann darf ich das nicht, und wo auch jeder Mensch persönlich, also jede Fachkraft einbringt, was sind für mich grenzwertige Dinge, also für eine Kindergartenerzieherin, dass die Kinder auf den Schoß nimmt, das gehört zu ihrem Erziehungsalltag. In der Erziehungsberatung ein Kind auf den Schoß zu nehmen, ist eine seltene, außerordentliche Situation. Also diese Situationen unterscheiden zu lernen und zu sagen, wie geht's mir? Wenn ich als Erzieherin oder Heilpädagogin in der EB arbeite, muss ich da mein Verhalten vielleicht anpassen. Weil als ich vorher im Kindergarten war, da war das anders. Ja, also es muss durchdiskutiert werden und es muss im Team, man muss sich gegenseitig besser kennenlernen und sagen, also wo hätte ich Bedenken? Und es müssen auch Dinge benannt werden, wo man sagt, wenn eine Kollegin so oder sowas macht, dann muss ein anderer Kollege auch das ansprechen dürfen, entweder im Team oder gegenüber der Leitung und sagen, ihr habt da was beobachtet, das finde ich komisch.
Also so eine offene Fehlerkultur oder Kommunikationskultur, ja, was ja auch nicht ganz genau so einfach ist. Also da höre ich, da sind noch viele Sachen, die wirklich auch noch, ja, wo man wirklich noch dran arbeiten muss letztendlich, genau, gell, die noch wirklich im Prozess eigentlich sind, die wir noch gar nicht alle so umgesetzt haben. Ja, so also auch wenn wir so ein Schutzkonzept haben,
genau,
gibt es da schon noch viele Dinge, die einfach entwickelt werden
entwickelt müssen. Entwickelt werden müssen. Es hat aber auch einen riesen Vorteil für die Einrichtungen. Denn also was relativ klar ist, ist der rote Bereich. Was geht gar nicht? Weil das sind die strafrechtlich relevanten Dinge. Also sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung etc. Auch seelische Misshandlung. Aber der grüne Bereich ist auch ganz toll, weil im grünen Bereich steht drin, wie wollen wir mit unseren Kindern und Eltern umgehen? Und was haben wir da für ein Ethos? Was für mich zum Beispiel ganz wichtig nochmal war, ist der Begriff, dass es in jeder Beratungssituation eine Exit-Strategie geben muss. Das hat die Professor Wolf aus Landshut eingebracht. Nämlich gestalte ich eine Beratung so, dass ein Klient oder ein Kind jederzeit gehen darf. Mhm. Weil wenn es ihm zu viel wird oder wenn ich als Berater ein Thema anspreche, weil ich denke, das ist wichtig, aber die Klientin sagt, das ist mir aber zu viel und das will ich heute gar nicht ansprechen. Mhm. Gell? Mhm. Und darf die dann gehen? Mhm. Und ich hatte tatsächlich Beratungssituationen erlebt, wo jemand aufgestanden ist in der Beratung, gesagt hat so, mir reicht's jetzt, ich gehe jetzt. Also gerade wenn es um Trennungsgeschichten ging, wenn ein Ehepaar da war, wo gegenseitig Beleidigungen stattfinden. Also gibt's sowas wie eine Exit-Strategie. Und ja, also wenn die Einrichtung dann sagt, daran denken wir in Zukunft und da sorgen wir dafür, dass es immer so eine Exit-Strategie gibt für die Klienten, dann hat die Einrichtung was gewonnen. Mhm. Und die gelben Bereiche sind für die Kollegen, Kolleginnen immer spannend, weil da ist immer die Frage, das sind Grenzbereiche und da sagt vielleicht ein Kollege, ah, das wird mir zu viel und die andere Kollegin sagt, nee, für mich passt das eigentlich. Und da müssen wir ja dann diskutieren, wie müssen wir mal drüber reden? Also im gelben Bereich haben wir gesagt, das sind eigentlich immer Dinge, wo man dann drüber reden muss.
Mhm, okay. Jetzt noch meine letzte Frage zu den Schutzkonzepten, Hermann. Welche Rolle spielen denn da die Eltern, die Einrichtungen und die Gesellschaft insgesamt?
Also im Prinzip haben alle an ihrer Stelle eine große Verantwortung. Die Einrichtungen haben natürlich die Verantwortung, dass sie traumasensibel und kindeswohlsensibel beraten. Und wir haben nach Paragraph 8a und b auch verpflichtet, dann Meldungen zu machen oder zu intervenieren und eine Gefährdungseinschätzung zu machen, wenn wir konkrete und gewichtige Hinweise auf Kindeswohlgefährdung haben. Dasselbe gilt natürlich für Ämter, auch Jugendamt, für andere Einrichtungen. Es gilt auch für Vereine, die sollen jetzt auch sich überlegen, also Sportvereine, sexueller Missbrauch, großes Thema. Die müssen jetzt auch Schutzkonzepte entwickeln, finde ich sehr wichtig. Und die Eltern haben eine eigenständige Verantwortung, Hinweise ihrer Kinder wahrzunehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir haben natürlich auch einen Auftrag, sie zu schulen. Und ich habe mir jetzt im Vorfeld auch für diesen Podcast nochmal diesen Fall Lüttke angeschaut in Niedersachsen. Da waren über 40 betroffene Kinder in einem Zeitraum von 8 Jahren, über 1000 Missbrauchsfälle von letztlich 3 Personen und weiteren 5, die mitgeholfen haben. Und alle haben versagt. Die Eltern von 40 Kindern. Das Ganze ist aufgekommen, weil eine Mutter von einem dieser 40 Kinder einmal ihr Kind, das ihm klar erzählt hat, dass es missbraucht worden ist, dann eine Anzeige gemacht hat. Aber auch nicht sofort, sondern nach längerem Überlegen. Und es gab eine Psychologin, die einmal 2 Jahre vor diesem Anzeige einen kurzen Hinweis gegeben hat, der ist aber ignoriert worden. Und eine Mitarbeiterin vom Kinderschutzbund. Und dann hat sogar noch die Polizei grandios versagt, es sind Beweismittel nicht sichergestellt worden. Es hat sich dann herausgestellt, dass selbst innerhalb der Polizei Kollegen, Kolleginnen saßen, die selber wegen Missbrauchsgeschichten Vorgeschichten hatten. Also es das heißt, allein wenn man diesen Fall nimmt, da haben alle versagt. Die gesamte Gesellschaft auf diesem Campingplatz hat versagt, weil niemand wollte sehen. Es haben die Jugendämter versagt, es hat die Polizei versagt, es haben die Eltern versagt. Ja. Sowas sollte man sich wirklich dann in der Fehleranalyse immer wieder bewusst machen. Worauf müssen wir in Zukunft achten? Und das gesellschaftliche Bewusstsein ist immer noch unterentwickelt. Wir haben zwar unabhängige Beauftragte jetzt für sexuellen Kindesmissbrauch, wir haben die ganze Aufarbeitung der Heimgeschichten, aber wir sind noch weit davon entfernt von einem wirklichen Bewusstsein. Wir haben jetzt eigentlich wieder eine Kultur, also wenn man schaut, wie wir mit unseren Körpern umgehen, wie wir in so sozialen Medien umgehen, also wir haben wieder eine ganz große im Internet Gefährdungsmöglichkeiten, Spiralen. Also wir müssen alles tun, damit das Bewusstsein wächst, ja, dass Kinderschutz wirklich wahrgenommen wird. Und auch in der Polizei, wie gesagt, also da müssen große Anstrengungen gemacht werden, in Sportvereinen große Anstrengungen, in Schulen. Das sind lauter Bereiche, die haben wir jetzt noch gar nicht so genau angeschaut. Wir sind jetzt im Jugendhilfebereich sehr stark unterwegs, im Heimbereich, und das sind noch große Aufgaben.
Also ich glaube, da machen sich die Schulen schon auf den Weg, da gibt es schon einiges, gell? Aber ich denke gerade die Einrichtungen auch bei der katholischen Jugendfürsorge, da haben wir natürlich hier auch...
Da haben wir den Jugendhilfeeinfluss, aber eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist es vor allem im Jugendhilfebereich. Im schulischen Bereich haben wir keine gesetzlichen Vorschriften, dass sich die um das Thema Missbrauch oder auch herabwürdigende pädagogische Verhaltensweisen, dass man das genauer anschaut.
Aber es ist einfach noch ganz, ganz viel zu tun. Ja, also gerade
leider, ja,
was du vorgestellt hast, genau. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, was du noch gesagt hast, eben wirklich auch aus diesen Fehlern, diese Fehleranalysen, gell, aus diesen Fehlern auch dann zu lernen, zu gucken, was ist da eigentlich wirklich vom von der Basis her auch schon schiefgelaufen, genau. Ja, vielen Dank, Hermann. Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen zum Abschluss, ein paar persönliche Fragen. Und da bitte ich dich jetzt einfach mal, diese Halbsätze zu ergänzen.
Okay.
Meine Eltern haben immer gesagt, dass...
Also wenn ich meinen Vater anschaue, der hat gesagt, wenn du damit dein Glück machst, dann mach's einfach. Das heißt, eine großes Vertrauen, mich machen zu lassen. Mhm. Und meine Mutter, typisch oberpfälzisch, hat gesagt, Zwing und Zwöll ist allen Narren ihr Ziel. Also einen mäßigen Mittelweg suchen und nicht die Extreme. Mhm. Also das sind zwei so Dinge, die mir spontan einfallen. Aha,
und die leiten dich noch so?
Die leiten mich bis heute, ja, durchaus.
Sehr schön. Im Moment lese ich?
Ein Buch von der Randy Crott, Erzähl es niemandem, die Liebesgeschichte meiner Eltern im Zweiten Weltkrieg in Norwegen, wo sich eine norwegische junge Frau in einen deutschen Soldaten, der Halbjude war, verliebt hat und wo die Liebe alle Hürden überwunden hat, trotz Krieg und allen Vorbehalten der Gesellschaft.
Das ist gut für die Seele.
Ja.
Wenn ich Stress habe, dann?
Versuche ich besonders langsam zu sein.
Mhm. Mein Lebensmotto ist?
Ja, carpe diem, würde ich sagen. Das Leben ist wunderbar. Also einfach so die Blume am Wegesrand sehen, die kleinen, schönen Glücksmomente und trotzdem optimistisch zu bleiben. Ja.
Genau. Sehr schön. Jetzt darfst du mal eine Ressourcenkarte ziehen. Das kennst du wahrscheinlich auch aus der Erziehungsberatung.
Ja, wobei ich habe es selber nicht gemacht, das Methode. Von daher bin ich jetzt gespannt.
Genau. Schauen wir mal, was du da ziehst für eine Karte.
Oh Gott. Oh Gott. Wofür könnte ich einen Orden bekommen? Das ist die schwierigste Frage überhaupt.
Möchtest du dir nochmal eine andere aussuchen?
Ich weiß gar nicht, ob ich einen Orden haben will. Mhm. Also ich wäre froh, wenn es mir gelingt, für Menschen nahbar zu sein. Das, glaube ich, ist mir in der Arbeit ganz gut gelungen. Und wenn es weiterhin so bleibt, dafür nehme ich einen Orden.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank, Hermann, dass du heute dabei warst und wirklich auch so wichtige Einblicke nochmal für das Thema Kinderschutz, Gewaltschutz, Schutzkonzepte uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.